Frag mich immer, wie sie das in alter Zeit gemacht haben. Jesus vor 2000 Leuten oder ohne Mikro. Da müssen die Stimmen noch irgendwie anders geklungen haben. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich empfinde es als ein riesiges Privileg, an so einem wunderschönen Sonntag nicht im Wald spazieren zu müssen, sondern im Gottesdienst sitzen zu dürfen. Das ist echt ein Geschenk und ich hoffe, wir wissen das alle auch entsprechend zu schätzen. Denn das ist nicht selbstverständlich. Auch, dass wir das in aller Freiheit dürfen und dann auch immer wieder erleben können, wie Gott uns beschenkt. Ich weiß nicht, ob ihr alle im Film seid. Wir sind ja in so einer Predigtreihe, die sich leider nur immer einmal im Monat fortsetzt, nämlich immer dann, wenn ich aus Bremen angereist komme. Über Josef, über einen Mann aus dem Alten Testament, der uns in dem, was er war und ist und was aus ihm geworden ist, ein Vorbild ist. Ein Mann, in dem deutlich wird, oder besser in seinem Leben wird deutlich, dass Gott mit unserem Leben einen guten Plan hat und dass das für jeden gilt. Und ich denke, hier wird so eine Art Prinzip deutlich, das Gott mit jedem von uns verfolgt. Nämlich, dass er aus schier ausweglosen Lagen immer noch das Beste machen kann und immer für uns Zukunft und Hoffnung hat. Das heißt, auch für dich vielleicht nach diesem Gottesdienst die ganz konkrete Anregung: Herr, bitte zeig mir, was du mit mir vorhast. Bitte zeig mir, welchen Weg ich gehen soll unter deiner Leitung, was gut ist für uns, was gut ist für mich. Ich lese uns ein paar Verse aus 1. Mose 41, die zu dieser spannenden Geschichte gehören, die uns heute Morgen beschäftigen wird. 1. Mose 41, 14 bis 16. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm: Ich habe einen Traum gehabt und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Ich bete noch einmal. Danke, Herr, für all das Gute, das du auch in diesen Morgen hineingelegt hast. Danke für deine Gemeinde und jetzt bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Wir erinnern uns, es sind 2 Jahre vergangen, seitdem der Mundschenk in diesem Gefängnis, in dem Josef hockt, dem Josef versprochen hat: Josef, ich werde mich beim Pharao für dich einsetzen. 2 Jahre. Wie viele Tage sind das? Wie viele Wochen in einem ägyptischen Gefängnis, in so einem Loch? Und wir, die wir diese Geschichten lesen und daran so denken, was das mit einem Menschen macht, fragen vielleicht irritiert mit Blick auf Josef: Was soll das, lieber Gott? Was machst du mit einem jungen Mann, der so konsequent dir nachfolgt und der so ein gutes Vorbild für uns ist? Was mutest du dem zu? Ganz ehrlich, hier klingt was an, was ich nicht mag. Immer wieder höre ich es und auch meine Erfahrungen sprechen dafür, aber ich mag es nicht. Charles Swindoll hat das mal so ausgedrückt: Tatsächlich waren es die harten Zeiten, durch die diese Menschen das erreichten, was sie brauchten, um zu wirklicher Größe heranzuwachsen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, du bist auch nicht so ein Liebhaber der harten Zeiten. Wer ist das schon? Schmerz möglichst nicht. Aber ist das wirklich nötig, wenn es darum geht, dass aus uns Menschen Menschen mit Tiefgang werden? Swindoll berichtet an eben auch dieser Stelle von einer jungen Sängerin, die ihr Konzert vor einer großen Zuhörerschaft gab. Sie war eine überaus begabte Frau und an diesem Abend sang sie das Stück eines bekannten Komponisten, der unter den Zuhörern saß. Nach dem Konzert wurde der gefragt, wie er die Interpretation seines Liedes durch die Sängerin gefunden habe. Der Komponist antwortete: Sie wird wirklich großartig sein, wenn etwas passiert, das ihr das Herz bricht. Ihr Lieben, ich mag solche Sprüche nicht. Ich will lieber an guten Tagen weiterkommen. Und dann am Ende meines Lebens wie Elia mit dem feurigen Wagen gen Himmel fahren. Aber ich befürchte, das macht der Herr nicht so, mit keinem von uns, und so kriegt Gott das auch nicht hin. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis nannte in seinem Buch über den Schmerz die Notlagen in unserem Leben Gottes Megafon. Und er schreibt: Gott flüstert in unserer Freude, spricht zu unserem Gewissen, aber er schreit in unseren Schmerzen. Jesus sagt, Johannes 12, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wir kennen diese Wahrheit. Keine Ernte ohne diesen Prozess. Keine reife Früchte ohne Saat in dunklen Boden, ohne den Regen und Sturm im Frühjahr, ohne die heiße Sonne im Sommer. Aus Josef, dem verzogenen Lieblingssohn seines Vaters, wird ein Mann, der sich nicht korrumpieren lässt, der nicht arrogant wird, sondern ein barmherziger und liebenswerter Kerl ist. Aber bis es so weit war, war es ein langer und schmerzvoller Weg. Ich darf noch mal ganz kurz erinnern, von den Brüdern verraten, in einen vertrockneten Brunnen geworfen, als Sklave verkauft, von der Frau seines Herrn zu Unrecht der Vergewaltigung angeklagt und auf unbestimmte Zeit ins Gefängnis geworfen, von einem Mitgefangenen, dem Mundschenk des Pharao vergessen, weitere 2 Jahre Knast. Danke, Herr. Das ist gruselig. Und wie zum Hohn heißt es immer wieder in diesen Geschichten, aber der Herr war mit Josef. Schön. Schön, lieber Gott. Aber geht es nicht ein bisschen leichter, ein bisschen angenehmer? Ihr Lieben, ich fürchte nicht. Im Neuen Testament schreibt der Apostel Petrus, dass Gott diese Dinge in unserem Leben zulässt. 1. Petrus 1, Vers 7. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Und einige Jahrhunderte vorher schreibt Hiob, dessen Name ja für bodenloses Leid und Wiederherstellung steht, Hiob 23, 10, Gott aber kennt meinen Weg gut, er prüfe mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Ich befürchte, es gibt keine Möglichkeit, den Weg abzukürzen. Es braucht seine Zeit, bis Gold gereinigt ist und in eine Form gebracht ist. Und das geht offensichtlich nur durchs Feuer. Also Anfechtung, Versuchung ist für ein Kind Gottes wie Gold. Und Gott weiß, wie lange der Prozess an mir und an dir dauert. Man fragt natürlich, ist das überhaupt möglich? Und muss man sowas an so einem strahlenden Sonntagmorgen hier vorne verkündigen? Warum geht es nicht leichter, nicht müheloser? Ganz einfach, weil Gott will, dass du widerstehst, dass du lernst zu widerstehen, dass du widerstehen kannst, wenn der Böse dich von Gott wegführen will, dass du widerstehen kannst, wenn die Sünde deine Nachfolge korrumpiert. Gott will, dass du das Ziel erreichtest, den Weg bis zum Ende gehst, damit das gilt, was im Hebräerbrief steht, Hebräer 13, 13. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Also, Gott will, dass wir einst mit ihm den Himmel teilen, ihn sehen, wie er wirklich ist. Josef erlebte das, dieses Wechselbad der Gefühle. Mal schien alles zum Guten hinzuwenden, dann wieder platzen alle Träume einer neuen Chance. Und seine Zukunft sah eher düster aus, keine Hoffnung, keine Perspektive. So wie es aussah, würde er im Gefängnis vermodern, verraten und vergessen und ganz allein, schrecklich allein. Und genau das ist Gottes Zeit. die Zeit der Vorbereitung auf einen nächsten Lebensabschnitt, die Zeit der Reife. Es ist die Dunkelheit, bevor der Tag anbricht. Zwei elende lange Jahre. Warten, warten, warten. Wird der Mundschenk noch an mich denken? Wird Potiphar kommen und mich hier rausholen? Kann ich auf Begnadigung hoffen? Zwei elende lange Jahre, die hat nur einer genossen, der Aufseher des Gefängnisses. Denn Josef machte seine Arbeit und er konnte Kaffee trinken. Auch da hat sich Josef wieder bewährt als ein sehr guter Mitarbeiter. Was Josef widerfahren ist, kommt dem aufmerksamen Bibelleser aber irgendwie bekannt vor. Vielleicht geht es vielen von euch so. Es sind doch eigentlich alle Männer und Frauen in der Bibel, denen es so ergangen ist, wenn sie mit Gott unterwegs waren und die uns zum Vorbild geworden sind. Ich nenne nur ein paar. So hat es Gott mit Mose getan. 40 Jahre lang hat der Mann die Schafe gehütet. So hat es mit Elia getan, der unter einem Busch liegt und zu Gott sagt, ich will nicht mehr. Nimm mein Leben, ich kann nicht mehr. Das sind ganz offensichtlich Suizidgedanken. So hat es mit Abraham getan, der Jahrzehnte auf seinen Sohn warten musste. So hat es mit Esther getan, die unter Einsatz ihres Lebens auf die Rettung für ihr Volk hoffen musste. So hat es mit Ruth getan, die bereit war, ihre Heimat zu opfern, um zu etwas Besserem zu kommen. Und so hat er es mit Paulus getan, der 3 Jahre in Arabien verborgen lebte, bevor er seinen Dienst antrat. Und ich kann nur sagen, ihr Lieben, typisch Gott. Und so macht es auch mit uns, so macht es auch mit dir. Bitte halt still, lass das zu. Gott ist am Werk, während seine Leute warten. Er ist bei dir und er ist auch bei mir am Werk. Und du kannst diesen Weg, den er mit dir geht, nicht abkürzen. Wir haben in alter Zeit oft gerne dieses Lied gesungen, ich weiß nicht, wer es von euch noch kennt. Zu seiner Zeit macht er alles wunderbar zu seiner Zeit. Und die Veränderung kommt für Josef, und jetzt wird es spannend, endlich, nach 2 Jahren. Ein Morgen dämmert, ein Tag bricht an und nach diesem Tag ist nichts mehr so wie früher. Das ist so wie der Tag, als Mose Gott im brennenden Dornbusch begegnet. Das ist so wie der Tag, als David von Samuel zum König gesalbt wird. Das ist so wie der Tag, an dem die verachtete Sarah feststellt, dass sie schwanger ist. Das ist der Tag, an dem Jesus ruft, es ist vollbracht. Und das, ihr Lieben, wird der Tag sein, wenn die Posaunen erschallen und Jesus wiederkommt. Eines Tages ist es soweit. An einem bestimmten Tag ändert sich alles, ändert sich die Geschichte und aus Unmöglichem wird Mögliches, aus geglaubten Wirklichkeit. Ich war Ende der 60er Jahre das erste Mal als Teenie in Berlin und habe die Schrecken der deutschen Teilung gesehen. Da konnte man auf so ein Gerüst klettern und über die Mauer schauen. Wir haben als Jugendgruppe damals ganz glaubensvoll und hoffnungsvoll für die Einheit Deutschlands gebetet. Zugegeben, ohne groß was zu erwarten. Die Vorstellung, dass diese Mauer mal fällt, war unwahrscheinlich, unmöglich. Im November 2008, also so viele Jahre später, habe ich den ehemaligen Pastor der Nikolaikirche in Leipzig, Christian Führer, kennengelernt. 1982 hatten in seiner Kirche die Friedensgebete begonnen, was 7 Jahre später, am 9. Oktober 1988, nach dem Montagsgebet geschah, steht so in der Chronik der Nikolaikirche, Zitat, und als wir, mehr als 2000 Menschen aus der Kirche kamen, den Anblick werde ich nie vergessen, warteten Zehntausende draußen auf dem Platz. Sie hatten Kerzen in den Händen und das Wunder geschah. Es war ein Abend im Geist unseres Herrn Jesus, denn es gab keine Sieger und Besiegten. Es triumphierte niemand über den anderen, keiner verlor das Gesicht. Er stürzt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Es soll nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Das haben wir miterlebt. Sindermann, der dem Zentralkomitee der SED angehörte, sagte vor seinem Tod: Wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Alles fing damit an, dass ein kleiner Kreis von Menschen 1982 anfing zu beten. Am 9. November 1989, 7 Jahre später, fiel die Mauer. Zu seiner Zeit. Josef, die Stunde Gottes ist da. Jetzt ist es soweit und danach ist nichts mehr so wie früher. Der König von Ägypten, der Pharao, hat einen Traum. Aus dem Nil steigen 7 fette Kühe und dann steigen 7 hässliche, magere Kühe aus dem Wasser und fressen die schönen, fetten Kühe. Er wacht auf, schläft wieder ein und hat noch einen Traum. 7 Ähren wachsen auf einem Halm voll und dick, dann wachsen 7 magere, dünne Ähren heran, die die vollen Ähren verschlingen. Der Pharao wacht auf und hat Angst. Das waren nicht nur 2 Träume. Das hat was zu bedeuten, das ahnt er. Und er lässt seine weisen Berater zu sich kommen und will von ihnen, was bedeuten diese Träume? Aber die haben keine Ahnung und sie haben den Mut, das auch zuzugeben. Das bedeutete damals was. Was bedeuten diese beiden Träume? So fragt der Pharao verzweifelt. Und jetzt kommt Gottes Stunde. Der Mundschenk erinnert sich, also doch nicht Demenz. Also Pharao, ich kenne da einen. Und dann erzählt er seinem König von seiner Begegnung mit Josef im Gefängnis vor 2 Jahren. Er hat Josef als einen Mann erlebt, der den heißen Draht nach oben hat. Das ist die Stunde Gottes. Und jetzt passiert es. 1. Mose 41, 14. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich die Haare schneiden und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Gerade noch im Gefängnis, in diesem verseuchten, von Ratten heimgesuchten Loch und wenig später steht er vor dem Pharao, geduscht, frisiert, rasiert, parfümiert in neuen Kleidern im Palast des Pharao. Ich finde das eigentlich mehr, als ein Mensch verkraften kann. Er hat eine Audienz beim König der Ägypter, beim Sohn der Göttin Ra, so glaubte das Volk. Mehr ging damals nicht. Aber nicht er will was vom König, sondern der König will was von ihm. Ein klares Anliegen. Ich habe einen Traum gehabt, und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Ach so, weiter nichts. Stell dir mal vor, der kommt gerade aus dem Gefängnis und der Pharao sagt ihm, ich habe gehört, du kannst das. Jetzt leg mal los. Also für mich hätte sich vielleicht ein neuer Abgrund aufgetan. Was will der von mir? Ich sitze gleich wieder im Loch. Was sagt Josef? Bin ich Jesus? Hätte er vielleicht 1500 Jahre später gesagt. Aber da ist kein Anzeichen von Panik. Auch kein Versuch, sich zu profilieren. Nur Worte des Vertrauens und bodenloses Vertrauen in den einen Gott. Das steht nicht bei mir, Pharao. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Gott wird. Und ich denke, was für ein Glaube. Was für eine Integrität. Nicht einen Augenblick schreibt Josef diese Gabe auf die eigene Fahne. Was für eine Demut. Er macht unmissverständlich klar, wenn hier einer handelt, dann ist es Gott. Und wir beide tun gut daran, auf das zu hören, was er zu sagen hat. Wie kann Josef so reagieren? War ja noch ein junger Mann, wahrscheinlich so um die 30. Woher nimmt er den Mut, so offen zu sprechen? Woher diesen Glauben? Woher diese innere Gewissheit, Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden? Das Geheimnis, ihr Lieben, weil sein Herz zerbrochen war. Weil er Gott in der Tiefe seines Lebens erkannt hatte, weil er nicht aufgegeben hat. Und bis zum Ende seines Lebens, Josef sollte 110 Jahre alt werden, werden wir von Josef nicht ein einziges Wort der Bitterkeit oder Klage hören. Nicht ein Wort des Vorwurfs gegen seine Brüder. Keine Rache an der Frau des Potiphar. Keine Anklage wegen unterlassener Hilfeleistung in Richtung Mundschenk. Es ist wie Gold im Feuer gereinigt. Kostbares, feines Gold. Und so deutet der junge Mann aus Kanaan die Träume des Pharaos. Die 7 fetten Kühe und die vollen Ehren meinen 7 gute Jahre. Die 7 mageren, hässlichen Kühe und die leeren Ehren meinen 7 schlechte Jahre. Ägypten wird 7 Jahre mit Rekordernten leben, aber dann werden 7 Jahre der Hungersnot kommen. Das ist Gottes Zeitplan. Punkt. Und es fällt auf, wie dezidiert Josef immer wieder über Gott spricht. Er, Josef, tritt völlig in den Hintergrund. Gott allein bekommt die Ehre, soli Deo gloria. Das wird auch deutlich in der Empfehlung, die er dann ausspricht. Man höre und staune. Für euch alle jetzt ein Crashkurs in vorchristlicher Managementlehre. Josef erklärt dem Pharao, du brauchst einen Mann, der Verantwortung übernimmt. In den 7 guten Jahren muss der Überschuss der Ernte eingelagert werden, damit in den Jahren des Hungers genug da ist. Kornspeicher müssen gebaut werden. Du brauchst einen Mann, der die nötige Vorausschau hat. Du brauchst einen guten Manager. Es wird nicht berichtet, was in Josef vorging, aber er bringt sich selber nicht ins Spiel, obwohl er ja bereits am Hof des Potiphar bewiesen hat, wie gut er in diesen Dingen ist. Und auch der Gefängnisaufseher konnte vorzeitig in den Ruhestand geschickt werden, weil Josef sich um alles bemüht hatte. Das muss sich ja rumgesprochen haben, aber er hält sich völlig zurück. Und ich denke, wie erfrischend und wie selten. Ihn trägt das völlige Vertrauen in den Gott, der schon auf ihn achtet. Und er muss sich nichts nehmen, was Gott ihm nicht gibt. Ihr Lieben, was für eine Empfehlung, wenn wir das doch besser lernen würden. Wie viel Leid, Ärger und Kraft würden wir sparen, wenn wir nicht ständig hinter Dingen her wären, die uns nicht zustehen. Wenn wir auf Gottes Stunde warten könnten. Wenn wir endlich lernen würden, die Prioritäten in unserem Leben richtig zu setzen. Josef hat das erlebt. Und was jetzt kommt, ist fast zu schön, um wahr zu sein. Ist eben doch eine tolle Geschichte. 1. Mose 41, 37 bis 38. Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und seinen Hofbeamten. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm wohnt der Geist Gottes. Was der Pharao in Josef sieht, ist das Werk Gottes. Josef ist Gold, reines Gold, geläutert, gereinigt in den Tiefen seines Lebens. Aus einem verwöhnten Muttersöhnchen, oder besser, Entschuldigung, Vatersöhnchen, ist ein Mann nach dem Herzen Gottes geworden. Josef wird zum Stellvertreter des Pharao in Ägypten berufen, ein Jude im zweithöchsten Amt des Landes. Pharao schenkt Josef den königlichen Siegelring. Das ist die American Express-Karte in Platin. Das ist die Senatorklasse bei der Lufthansa. Das ist der Maybach mit Bodyguard. Mehr geht nicht. Und der Nil fließt weiter. Auf den Feldern arbeiten die Sklaven, durch die Wüste ziehen die Karawanen. Und für Josef hat sich alles verändert. Was wird er gedacht? Was empfunden haben? Was gesagt haben? Wenn er jetzt vor uns stehen würde, was würde er uns raten? Vielleicht 2 Lektionen, 2 Ratschläge, die wir uns merken können. Der erste Ratschlag: Vertraue Gott ohne Panik, auch wenn es lange dauert. Jeder von uns kennt das. Man hat uns vergessen. Versprechen sind von denen, denen wir vertraut haben, nicht gehalten worden. Vielleicht das Versprechen oder vielleicht der, der dir großartig den Auftrag zugesagt hat oder die neue Arbeitsstelle, und dann hast du nie wieder was von ihm gehört. Vielleicht der, der dir mit einer Rose seine Liebe erklärt hat, aber heiraten wollte er dich nicht. Es ist Gottes Aufgabe, sich mit den Mundschenken deines Lebens zu beschäftigen. Seine Aufgabe ist es, dich zu dem zu machen, was seinem Plan entspricht. Und was soll ich sagen, bitte glaub mir, er wird dich niemals vergessen. Nicht, weil ich das hier vorne sage, das kannst du vergessen. Aber er hat es in seinem Wort versprochen, er wird uns nicht verlassen noch versäumen. Er kennt uns seit Grundlegung der Welt, hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Und er kennt dich und hat dich nicht vergessen. Vertrau ihm, auch wenn es lange dauert. Und ein zweiter Rat, den Josef uns vielleicht geben könnte: Danke Gott in aller Ehrmut, danke Gott in aller Demut, wenn es soweit ist, wenn die Belohnung für alles Warten und Vertrauen kommt. Dahinter steckt: Bewahr dir ein demütiges Herz. Du hast es niemals im Griff. Dein Leben ist ein Geschenk und du lebst einzig und allein von der Gnade Gottes. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Vielleicht ist der Brief schon unterwegs, auf den du so lange wartest. Vielleicht sitzt du im Gefängnis und hast gerade das Gespräch mit dem Mundschenk hinter dir und nichts geschieht. Joe Bailey hatte 3 Söhne in kurzer Zeit verloren. Einer war noch nicht einmal 5 Jahre alt, als er starb. Bailey schreibt in einem seiner Bücher von einem Morgen mitten im kalten Winter, wo er hemdsärmelig zum Briefkasten rennt, um die Post reinzuholen. Im Briefkasten lag ein Blumen- und Samenkatalog. Auf dem Titelblatt waren herrliche, blühende Pflanzen abgebildet. Er blätterte den Katalog durch und vergaß darüber die beißende Kälte. In einem kurzen Moment war der Winter verwandelt in das warme, blühende Frühjahr. Und dann schreibt er: Da fiel mir ein, dass die Augenblicke am Briefkasten unserer Erfahrung als Christen gleichen. Wir empfinden die Kälte ebenso wie jene, die unsere Hoffnung nicht teilen. Aber in unseren kalten Zeiten haben wir einen Blumen- und Samenkatalog. Wir öffnen ihn und riechen den verheißenen Frühling. Und die erste Frucht, die unsere Hoffnung begründet, ist Jesus Christus, der von den Toten erweckt worden ist und die ewige Herrlichkeit eröffnet hat. Ihr Lieben, hier ist dieser Katalog. Die Bibel, Gottes gutes Wort. Vor vielen Jahren hat mal jemand sich die Mühe gemacht und alle Zusagen und Verheißungen Gottes in diesem Buch gezählt. Jetzt würde ich euch am liebsten mal fragen, was meint ihr, wie viele das sind? Es sollen 7474 sein. Und alle haben eine gemeinsame Botschaft. Gott sagt: Glaube mir, halt an mir fest. Es lohnt sich. Beten wir. Herr, und darum bitte ich dich um dieses Vertrauen, dass es uns geht wie Petrus, dass wir sagen: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Herr, wohin sollen wir gehen? Es ist so ein Geschenk, dich zu kennen. Und ich danke dir, dass du jeden von uns kennst und dass du weißt, wie es jetzt jedem geht und wer dringend deine Hilfe braucht und nicht mehr weiter weiß. Herr, komm du mit der Fülle deines Geistes, mit deinem Trost, mit deiner Ermutigung. Schenk es ganz neu, segne du. Und danke, dass du nicht enttäuscht. Danke, dass du zu deinem Wort stehst. Danke für deine Treue, du ewiger Gott. Darüber beten wir dich an. Amen.